Die Könige von Juda standen auf heiligem Boden, sie lebten im guten Land, hatten den Tempel, das Gesetz durch Mose und die Verheißungen an David. Und doch endeten manche dieser Könige erschreckend tragisch, nicht wegen fehlender Vorrechte, sondern wegen eines Herzens, das sich von Gott entfernte. Die Ergänzungen in den Chronikbüchern zeichnen diese Geschichten nach, nicht nur als historische Notizen, sondern als geistliche Spiegel. Gott ist treu, Gott ist gerecht, und Gott lässt nicht gleichgültig an sich vorübergehen, wenn sein Volk seine Gnade missbraucht. Göttliche Vorrechte schützen nicht vor Gericht. Jehoram, Amazia und Usia stehen in der Chronik nebeneinander wie drei Warnschilder am Weg eines Volkes, das große Vorrechte hatte und doch an seinem eigenen Herzen scheiterte. Jeder von ihnen trägt den Glanz der davidischen Verheißung, steht auf dem richtigen Boden, gehört zu der Linie, in der Gott sein Königtum inmitten Israels sichtbar machen wollte. Aber hinter dieser ehrwürdigen Fassade entfaltet sich eine andere Geschichte, die Geschichte eines Herzens, das sich nicht durch Gottes Güte gewinnen lässt und deshalb Gottes Gericht erfährt. Von Jehoram heißt es, dass ihm ein Schreiben des Propheten Elia gesandt wurde, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, weil du nicht auf den Wegen deines Vaters Josaphat und auf den Wegen Asas, des Königs von Juda, gegangen bist. Er hat die richtige Herkunft, das richtige Bekenntnis, die richtigen Formen, und doch lebt er, als ginge ihm Gott nichts an. Die Folge ist kein abstraktes Urteil, sondern ein tief eingreifendes Gericht. Gott benutzt fremde Völker, die Philister und die Araber, um seine Familie und seinen Besitz zu nehmen, und schließlich plagte ihn der Herr mit einer unheilbaren Krankheit in seinen Eingeweiden. Das Gericht trifft ihn dort, wo er am verwundbarsten ist, in seinem Inneren, im Verborgenen, das kein Mensch sieht. Joram stand zwar auf dem richtigen Boden und hielt am grundlegenden Glauben fest, aber in den Augen Gottes war er böse. Deshalb kündigte Elia ihm an, dass sein Leben ein elendes Ende nehmen würde. Amazia und Usia zeigen denselben Ernst auf eine andere Weise. Amazia beginnt mit einem gewissen Gehorsam, die Chronik bezeugt, er habe getan, was recht war in den Augen des Herrn, fügt aber hinzu, dass es nicht mit ungeteiltem Herzen geschah. Er ordnet das Heer, hört zunächst auf das prophetische Wort, lässt die angeworbenen Israeliten nach Hause ziehen, obwohl dies ihm teuer zu stehen kommt. Dann aber, nach dem Sieg, geschieht etwas Unfassbares. Es geschah, nachdem Amazia von der Schlacht gegen Edom zurückgekommen war, brachte er die Götter der Söhne Seir mit und stellte sie sich als Götter auf. Und er beugte sich vor ihnen nieder und brachte ihnen Rauchopfer dar. Der, dem Gott geholfen hat, wirft sich vor stummen Götzen nieder. Usia wiederum sucht in seinen frühen Jahren Gott und erfährt wunderbare Hilfe. Die Chronik betont, Gott half ihm gegen die Philister, sein Name geht weit hinaus, Jerusalem wird befestigt, das Heer geordnet, technische Neuerungen werden eingeführt. Doch in dem Moment, in dem seine Stärke sichtbar wird, kommt etwas an den Tag, das zuvor verborgen war, und als er stark geworden war, erhob sich sein Herz, bis er zu Fall kam. Er überschreitet die von Gott gesetzte Grenze zwischen Königtum und Priesterdienst und wird aussätzig, abgesondert bis zu seinem Tod. Diese drei Geschichten stehen nicht da, um die Könige von Juda bloßzustellen, sondern um das Handeln Gottes mit seinem Volk durchsichtig zu machen. Die Chronik will zeigen, Gottes Erwählung, seine Verheißungen, die davidische Linie, der Tempel in Jerusalem, all das bleibt gültig und kostbar. Aber kein Vorrecht hebt die Verantwortung des Herzens auf. Wer Gottes Namen trägt, ohne ihm zu vertrauen, wer auf einem guten Anfang ruht, ohne sich täglich neu unter Gottes Wort zu stellen, der lebt gefährlich. Die neutestamentliche Gemeinde ist nicht weniger ernst gemeint. Paulus sagt über Israel, dies widerfuhr ihnen als Vorbild, und es ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Und der Hebräerbrief erinnert, wen der Herr liebt, den züchtigt er schlägt aber jeden Sohn, den er annimmt. Gnade ist kein Schutzschild gegen Gottes erziehende Gerechtigkeit, sie ist vielmehr der Raum, in dem wir unter seiner Hand lernen dürfen. Gerade darin liegt eine leise, aber tiefe Ermutigung. Die Chronik zeichnet miserable Enden nach, nicht um die Hoffnung zu zerstören, sondern damit Gottes Volk begreift, wie kostbar ein demütiges, gehorsames Herz bis zum Schluss ist. Kein Mensch kann sich auf seine Herkunft, seine Vergangenheit oder seine Stellung vor Gott berufen. Doch jeder, der heute das eigene Herz neu vor Gott öffnet, darf gewiss sein, dass Gott nicht auf den Anfang, sondern auf die Treue in der Gemeinschaft mit ihm sieht. Ein schwacher, aber ehrlicher Gehorsam hat vor Gott mehr Gewicht als ein glänzender Weg, der im Stolz endet. Wer dies erkennt, wird nicht in Angst, sondern in eine nüchterne, zugleich getröstete Wachsamkeit geführt. Der Gott, der gerecht richtet, ist derselbe, der uns durch seine Gnade bewahrt, wenn wir uns nicht auf unsere Vorrechte, sondern auf ihn selbst verlassen. Da gelangte ein Schreiben von dem Propheten Elia an ihn, das lautete: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, weil du nicht auf den Wegen deines Vaters Josaphat und auf den Wegen Asas, des Königs von Juda, gegangen bist. Und nach all dem plagte ihn der Herr mit einer unheilbaren Krankheit in seinen Eingeweiden. Die Geschichten von Jehoram, Amazia und Usia stellen die Frage in den Raum, worauf ein Mensch sich im Letzten verlässt. Sie entlarven, wie verführerisch es ist, sich auf Tradition, gute Anfänge oder sichtbaren Erfolg zu stützen, und sie öffnen zugleich den Blick auf einen Gott, der nicht an der Oberfläche stehen bleibt, sondern das Herz im Blick hat. Wo seine Zucht spürbar wird, ist das kein Zeichen verworfener Liebe, sondern seiner unbeirrbaren Treue. Wer sich durch diese Texte anrühren lässt, entdeckt, dass das Entscheidende nicht ein tadelloser Lebenslauf ist, sondern ein Herz, das immer wieder die eigene Stärke relativiert und sich unter Gottes Wort stellt. So wird der Ernst des Gerichtes nicht zur Drohung über dem Glaubensweg, sondern zum Schutz, er bewahrt davor, sich selbst zu groß zu machen, und hält den Raum offen, in dem Gnade unser Leben bis zum Ende tragen kann. Der Einfluss geistlicher Vorbilder und die Gefahr falscher Stimmen. Die Gestalt Joschs ist von Anfang an von Fremdheit umgeben, ein Königssohn, der als Kind gerettet, verborgen und schließlich unter der Obhut eines Hohenpriesters auf den Thron gebracht wird. In seinem Leben kreuzen sich Königtum und Priesterdienst auf ungewöhnliche Weise. Die Chronik macht deutlich, dass Josch in den Jahren unter Jojada ein helles Licht über dem Volk ist. Das Haus des Herrn wird wiederhergestellt, der Gottesdienst geordnet, die Brandopfer kehren in eine heilige Regelmäßigkeit zurück. Und als sie fertig waren, brachten sie den Rest des Geldes vor den König und vor Jojada. Und er ließ dafür Geräte machen für das Haus des Herrn, Geräte für den Dienst und für die Brandopfer, und Schalen und goldene und silberne Geräte, und man opferte regelmäßig Brandopfer im Haus des Herrn, alle Tage Jojadas. Hinter diesem Mann opferte steht ein geprägtes Klima, der Hohepriester, der in drei Richtungen Gutes tut, dem Volk, Gott und dem Haus Gottes, und ein junger König, der sich von diesem Muster tragen lässt. Josch lernt, was es heißt, das Haus Gottes zu achten, die Anbetung zu fördern, sich durch einen geistlichen Vater formen zu lassen. Josch nahm sich das gute Vorbild des Oberpriesters Jojada zu Herzen, der Gutes tat in Israel und vor Gott und das Haus Gottes wiederherstellte, und Jojada hatte ihm Güte erwiesen, indem er ihn aufzog, damit er als Fürst den Thron Davids bestiege. Das bedeutet, dass dieser Hohepriester die königliche Familie beschützte. Er tat Gutes in drei Richtungen, gegenüber dem Volk, gegenüber Gott und gegenüber dem Haus Gottes, indem er das Haus Gottes in einer Zeit der Rebellion bewahrte. Doch der nach außen glänzende Gehorsam trägt eine verborgene Schwäche in sich. Diese Schwäche kommt nicht im Sturm der Anfechtung ans Licht, sondern in einem Moment, der äußerlich gar nicht bedrohlich wirkt, und nach dem Tod Jojadas kamen die Obersten von Juda und beugten sich vor dem König nieder, und der König hörte auf sie. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Ascherim und den Götzenbildern. Da kam ein Zorn vom Herrn über Juda und Jerusalem wegen dieser ihrer Schuld. Der Wendepunkt ist leise, beinahe höflich, ein neuer Kreis von Einflussnehmern, ehrerbietige Huldigungen, schmeichelnde Stimmen. Josch, der zuvor auf Jojadas Stimme gehört hat, macht sich jetzt hörbereit für die Obersten. Die Richtung seines Herzens wird sichtbar, es sucht nicht zuerst Gottes Wort, sondern die Zustimmung der Menschen. Die Geistbegabung Sechajas, des Sohnes Jojadas, durchbricht dieses neue Gleichgewicht noch einmal, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? So wird es euch nicht gelingen. Weil ihr den Herrn verlassen habt, so hat auch er euch verlassen. Doch statt Umkehr kommt Gewalt, das Wort Gottes wird im Vorhof des Tempels buchstäblich zu Tode gesteinigt. In Joschs Lebenslauf treffen sich zwei große Spannungen, die auch das Leben vieler Glaubender durchziehen. Einerseits die Wohltat geistlicher Vorbilder, Menschen wie Jojada, die über Jahre hinweg treu das Haus Gottes schützen, die verlässlich, nüchtern und opferbereit sind. Sie tragen andere mit, stellen sich vor sie, wenn Gefahr droht, und sie verbinden Gottes Ehre mit dem Wohl des Volkes. Andererseits die Gefahr, dass das eigene Herz sich an diese Menschen heftet, ohne sich selbst im Wort Gottes zu verankern. Die Psalmen zeichnen das Ideal eines anderen Weges, wohl dem Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch steht auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Das Bild ist klar, Stabilität wächst nicht aus der bloßen Nähe zu geistlichen Leitern, sondern aus einer Verwurzelung im Wort Gottes, die auch dann trägt, wenn vertraute Stimmen verstummen. Die Chronik entlarvt damit ein geistliches Muster, das bis heute aktuell ist. Geistliche Vorbilder sind eine Gabe Gottes, durch sie wird seine Fürsorge konkret erfahrbar. Aber sie sind nicht die letzte Instanz. Wo ein Herz nur durch andere aufgerichtet wird, ohne selbst den Klang von Gottes Stimme zu kennen, entsteht eine gefährliche Leerstelle, sobald diese anderen fehlen. Der ermutigende Zug dieser ernsten Geschichte liegt darin, dass Gott selbst in den kritischen Moment hineinredet, durch Propheten, durch das aufleuchtende Wort, durch innere Anklage des Gewissens. Er überlässt sein Volk nicht einfach dem Sog falscher Stimmen. Wer diese Geschichte liest, wird eingeladen, dankbar an Menschen zu denken, durch die Gott Wegweisung geschenkt hat, und zugleich zu spüren, wie gut es ist, wenn das eigene Herz nicht an Menschen hängt, sondern im Wort verwurzelt ist. So bleibt der Einfluss guter Vorbilder ein Segen, und weitere Stimmen, so laut sie auch sein mögen, verlieren ihre Macht, das Herz von Gottes Haus wegzuziehen. Und als sie fertig waren, brachten sie den Rest des Geldes vor den König und vor Jojada. Und er ließ dafür Geräte machen für das Haus des Herrn, Geräte für den Dienst und für die Brandopfer, und Schalen und goldene und silberne Geräte, und man opferte regelmäßig Brandopfer im Haus des Herrn, alle Tage Jojadas. Und nach dem Tod Jojadas kamen die Obersten von Juda und beugten sich vor dem König nieder, und der König hörte auf sie. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Ascherim und den Götzenbildern. Da kam ein Zorn über Juda und Jerusalem wegen dieser ihrer Schuld. Josch zeigt, wie nahe Treue und Abfall beieinander liegen können, wenn der Glaube stark von Menschen, aber wenig von Gottes Wort lebt. Die Erinnerung an Jojada macht dankbar für alle, die Gottes Haus lieben und andere mittragen. Gleichzeitig entsteht eine stille Sehnsucht, selbst innerlich fester zu werden, damit der Glaubensweg nicht an der Veränderung von Umständen oder Bezugspersonen zerbricht. In dieser Spannung liegt eine tröstliche Aussicht, Gott ist nicht darauf angewiesen, dauerhaft dieselben Menschen vor uns zu stellen, er ist selbst der, der durch die Schrift, durch den Heiligen Geist und durch die Gemeinschaft seiner Gemeinde zu uns redet. Wer diese Stimme höher achtet als alle anderen, entdeckt, dass geistliche Vorbilder nicht zur Krücke, sondern zur Bestätigung werden und dass das Herz auch dann beim Herrn bleiben kann, wenn vertraute Stützen wegfallen. Göttliche Gerechtigkeit und überraschende Barmherzigkeit. Mit Ahas betritt eine Gestalt die Bühne, die in der Chronik fast nur in dunklen Farben gezeichnet ist. Seine Herrschaft ist geprägt von Untreue, Götzendienst und politischer Kurzsichtigkeit. Gott überlässt ihn nicht einfach den Launen der Geschichte, sondern liefert ihn den Konsequenzen seines Weges aus. Die Chronik berichtet, dass der König von Aram und der König von Israel über Juda kommen und schwere Niederlagen zufügen. Besonders scharf ist der Blick auf das Nordreich, und die Kinder Israel führten aus ihren Brüdern 200.000 Gefangene weg, Frauen, Söhne und Töchter, und beraubten sie auch einer großen Beute und brachten die Beute nach Samaria. Der Begriff aus ihren Brüdern ist kein Zufall. Er erinnert daran, dass das hier keine anonyme Kriegsbeute ist, sondern dass Brüder ihre Brüder demütigen, entwürdigen, wie Ware behandeln. Gottes Gericht über Ahas läuft nicht im luftleeren Raum, es trifft sein Volk durch die Hand eines Brudervolkes, das seinerseits in Schuld verstrickt wird. Odet, ein Prophet Jehovas, kam, um die Kinder Israels zu ermahnen, die Gefangenen aus Juda, ihre Brüder, zurückzubringen, denn der brennende Zorn Jehovas lag auf ihnen. Odet machte ihnen deutlich, dass sie nach dem Sieg über Ahas nicht so viele Frauen und junge Leute hätten gefangen nehmen sollen. Gott ist ein Gott der Liebe, und er würde so etwas nicht billigen. Darum brannte sein Zorn über dem Volk Israel. In diese verworrene Lage hinein tritt eine überraschende Stimme. Ein Prophet namens Odet stellt sich den heimkehrenden Kriegern in den Weg und spricht mit einer Klarheit, die allen Beteiligten den Spiegel vorhält, siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Juda erzürnt war, hat er sie in eure Hand gegeben, und ihr habt sie mit einer Wut getötet, die zum Himmel reicht. Und nun denkt ihr, die Kinder Juda und Jerusalems zu euren Knechten und Mägden zu machen. Seid ihr nicht selbst schuldig vor dem Herrn, eurem Gott? Odet hält fest, ja, das, was geschehen ist, ist Ausdruck von Gottes Zorn über Juda. Aber genau in dem Maß, in dem Israel diesen Zorn als Freibrief zur Grausamkeit benutzt, lädt es eigene Schuld auf sich. Gottes Gerechtigkeit ist nicht parteiisch, sie macht keinen Unterschied, wenn sein eigenes Volk andere mit einer Härte behandelt, die zum Himmel reicht. Darum ruft der Prophet zu einem Gegenweg auf, zur Rückgabe der Gefangenen, zu Erbarmen, das dem Bruder sein Gesicht zurückgibt. Was dann folgt, gehört zu den stillen Wundererzählungen der Chronik. Die Fürsten Ephraims nehmen sich Odets Worte zu Herzen. Die bewaffneten Männer, die aus der Schlacht kommen, werden in ihrem eigenen Lager zurückgepfiffen. Die Gefangenen werden nicht nur entlassen, sondern in einer Weise behandelt, die Gottes Herz spiegelt, und die Männer, die mit Namen genannt sind, standen auf, nahmen sich der Gefangenen an, und alle ihre Nackten bekleideten sie aus der Beute. Und sie kleideten sie und schuhen sie und gaben ihnen zu essen und zu trinken, salbten sie und führten alle Schwachen auf Eseln und brachten sie zu ihren Brüdern nach Jericho, der Palmenstadt. Inmitten einer Geschichte von Krieg und Gericht steht dieses Bild, bekleidete, gesalbte, gestärkte Menschen, die nicht als Beute, sondern als Brüder nach Hause gebracht werden. Gottes Gericht über Ahas bleibt real, seine Verantwortung, sein Götzendienst, seine Verehrung werden nicht relativiert. Doch das Volk, das Gott als Werkzeug des Gerichts benutzt, wird im selben Moment zur Barmherzigkeit gerufen und gehorcht. In dieser Spannung von kompromissloser Gerechtigkeit und überraschender Barmherzigkeit liegt ein Schlüssel zum Verständnis von Gottes Handeln. Gott übersieht kein Unrecht, weder die Untreue eines Königs noch die Brutalität eines siegreichen Heeres bleiben ohne Reaktion. Zugleich sucht er inmitten des Gerichtes nach einem Raum, in dem Erbarmen aufleuchten kann. Die Geschichte Ahas weist damit über sich hinaus. Im Neuen Testament wird sichtbar, wie Gott diesen Raum endgültig eröffnet, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott dargestellt als Sühne durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Am Kreuz wird das, was bei Ahas und Israel nur punktuell aufscheint, zur bleibenden Wirklichkeit. Gott bleibt gerecht und rechtfertigt doch den, der an Jesus glaubt. Und die Kinder Israel führten aus ihren Brüdern 200.000 Gefangene weg, Frauen, Söhne und Töchter, und beraubten sie auch einer großen Beute und brachten die Beute nach Samaria. Da war nun ein Prophet des Herrn, der hieß Odet, der ging vor das Heer hinaus, das nach Samaria kam, und sprach zu ihnen, siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Juda erzürnt war, hat er sie in eure Hand gegeben, und ihr habt sie mit einer Wut getötet, die zum Himmel reicht. Und nun denkt ihr, die Kinder Juda und Jerusalems zu euren Knechten und Mägden zu machen. Seid ihr nicht selbst schuldig vor dem Herrn, eurem Gott? Die Chronikgeschichte unter Ahas führt Naum an die Frage heran, wie Gottes Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit zusammengehören. Sie zeigt, dass Gottes Zorn keine blinde Wut, sondern eine heilige Reaktion auf zerstörerische Wege ist, und dass er zugleich mitten im Gericht Menschen ruft, sich anders zu verhalten, als es die Logik der Stärke erwarten ließe. Wer sich von dieser Erzählung treffen lässt, entdeckt, dass eigene Härte gegenüber anderen in Gottes Licht ebenso ernst ist wie persönliche Verfehlung, und dass Erbarmen niemals Schwäche ist, sondern Teilnahme an Gottes eigenem Handeln. So wächst ein nüchterner Respekt vor Gottes Gerechtigkeit, der nicht in Furcht stehen bleibt, weil er durch die Gewissheit getragen ist, dass in Christus ein Raum geöffnet wurde, in dem Schuld bekannt und doch nicht das letzte Wort behalten muss. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.